السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. إن نام الله سأل بامس بمهاتسكن الله سيقن نهاين بمهاتسكايت سأل بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم من أفعال زين جفاتن und all diejenigen, die sich an seiner Sunna richten, bis an den Tag, an dem kein Vater für die Sünde seines Sohnes aufkommen wird, noch ein Sohn für die Sünde seines Vaters. Liebe Geschwister, ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass Allah diese Sitzung zu einer segensreichen Sitzung macht, zu einer Sitzung der Barmherzigkeit, so dass wir, wenn wir auseinandergehen, unsere Sünden vergeben sind, wir mit gestärktem Iman auseinandergehen, denn er ist derjenige, der es imstande ist, er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wir werden heute, inshallah ta'ala, fortsetzen unsere Tafsir-Reihe zur Sura Nummer 12, Surat Yusuf. Und wie gewohnt lesen wir zunächst einmal die Ayat in deutscher Sprache übersetzt vor, die wir heute, inshallah ta'ala, vorhaben zu erläutern. Wir sind bei der 77. Ayat stehen geblieben. Und haben vor, inshallah ta'ala, wenn die Zeit reicht, dass wir bis zur 88. Ayah vorlegen. Wir gehen der 77. Ayah. Sie sagten, taban, ich brauche nicht immer sagen, wer mit diesen Personalpronomen gemeint sind. Wie wir immer darauf hinweisen, wenn wir einen Zusammenhang haben, müssen wir immer lesen, was vorher und nachher war. Und ihr wisst ja, welcher Unterricht vorkommt, also wusstet ihr auch, was wir heute erläutern werden. Sie sagten, wenn er stiehlt, so hat ein Bruder von ihm schon vorher gestohlen. Aber Yusuf hielt es in seinem Innersten geheim und legte es ihnen nicht offen. Er sagte, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Sie sagten, o hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis. So nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte, Allah schütze uns davor, dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Wir würden sonst fürwahr oder wir würden sonst wahrlich zu den Ungerechten gehören. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch. Der Älteste von ihnen sagte, wisst ihr denn nicht, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah, wisst ihr denn nicht, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat und dass ihr zuvor eine Pflicht gegenüber Yusuf vernachlässigt habt? Ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil für mich fällt. Er ist der Beste derer, die Urteile fällen. Kehrt zu eurem Vater zurück und sagt, O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen. Und wir bezeugen nur das, was wir wissen. Und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Fragt die Stadt, in der wir waren, und die Karawane, mit der wir gekommen sind. Wir sagen gewiss die Wahrheit. Er sagte, nein, vielmehr habt ihr euch selbst etwas eingeredet. Es gilt, schöne Geduld zu üben, aber vielleicht wird Allah sie mir alle wiederbringen. Er ist ja der Allwissende und Allweise. Und er kehrte sich von ihnen ab und sagte, O mein Kummer um Yusuf. Und seine Augen wurden weiß vor Trauer. Und so hielt er seinen Kummer zurück. Sie sagten, bei Allah, du hörst nicht auf, Yusufs zu gedenken, bis du hinfällig geworden bist oder zu denen gehörst, die umkommen. Er sagte, ich klage meinen unerträglichen Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Und ich weiß von Allah her, was ihr nicht wisst. O meine Kinder, geht und erkundigt euch über Yusuf und seinen Bruder und gebt nicht die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs auf. Es gibt die Hoffnung auf das Erbarmen Allahs nur das ungläubige Volk auf. Als sie wieder bei ihm eintraten, sagten sie, O hoher Herr, Unheil ist uns und unseren Angehörigen widerfahren. Und wir haben nur Ware von geringem Wert gebracht. So gib uns dennoch volles Maß und gib es uns als Almosen. Allah vergilt denjenigen, die Almosen geben. Das sind die Ayat, liebe Geschwister, die wir vorhaben, inshallah ta'ala, heute zu erläutern, und bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er es uns leicht macht. In der 77. Ayah steigen wir natürlich mitten in der Geschichte ein. Und zwar, was zuletzt geschehen war, als kurze Erinnerung, war, dass Yusuf alayhi salatu wassalam hat einen Trick angewandt, um seinen Halbbruder bei sich zu behalten. Und der Trick war, dass er etwas geplant hat, sodass es am Ende so aussah, als hätte sein Bruder etwas gestohlen. Und es ging um den Kelch oder den Trinkgefäß, um das Trinkgefäß des Königs, das er in sein Gepäck gepackt hatte. Und später hat dann jemand aus dem Palast gerufen, beziehungsweise das Trinkgefäß des Königs vermisst, und hat dann der Karawane vorgeworfen, dass sie gestohlen haben, indem er sagte, ihr da von der Karawane, ihr seid fürwahr Diebe, in der 70. Eier. Und in Wirklichkeit, haben wir gesagt, haben sie nicht gestohlen, aber es wurde so inszeniert. Und der Trick war nämlich, weil, wie die Tafsir-Gelehrten gesagt haben, gemäß der Scharia von Jakob, alayhi salatu wassalam, war es damals so, dass wenn jemand gestohlen hat, dann wird er als Sklave an denjenigen übergeben, von dem er gestohlen hat. Das heißt, dadurch wird er versklavt. Und wir wissen, dass der Glaube, beziehungsweise die Glaubensüberzeugung, die Aqida, der Iman bei allen Propheten und allen Gesandten Allahs war immer der gleiche. Es war immer der Iman an Allah, und der Iman an den jüngsten Tag, an der Iman an die Auferstehung und so weiter und so fort. Das war immer das Gleiche. Aber unterschieden haben sich sehr wohl die Gesetzgebungen unter den verschiedenen Offenbarungen Allah subhanahu wa ta'ala. Denn Allah azza wa jal in den verschiedenen Epochen hat für verboten erklärt, was zu jenem Zeitpunkt sinnvoll war zu verbieten, und hat für erlaubt erklärt zu jenen Epochen, was zu jenen Zeiten sinnvoll war zu erlauben und so weiter und so fort. Und Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt und verbietet, was er will, denn er ist subhanahu wa ta'ala der Herr des Universums, und niemand kann sein Urteil zurückweisen. Und in dieser Scharia damals war es so. In der heutigen Scharia ist es nicht der Fall. Und das war aber die Sache, die Yusuf a.s. ausnutzen konnte zu seinen Gunsten. Und deswegen, die letzte Ayah, die wir gelesen hatten beim letzten Mal, war, dass er, das heißt Yusuf, zu suchen begann, aber zunächst einmal in den Gepäckstücken der anderen Brüder, das heißt der anderen als die seines Halbbruders, das heißt den anderen 10. Und danach hat er eben diesen Kelch aus dem Gepäck seines Halbbruders hervorgebracht. Und Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, sinngemäß übersetzt, so führten wir für Yusuf eine List aus. Nach dem Gesetz des Königs hätte es ihm nicht zugestanden. Denn nach dem Gesetz des Königs, beziehungsweise nach der Religion des Königs, wäre es anders gewesen. Das heißt, da hätte er seinen Bruder nicht als Sklaven ausgehändigt bekommen. Außer, dass Allah es wollte, wir erhöhen, wenn wir wollen, um Rangstufen, und zu diesen Menschen gehört zweifellos Jakob und Yusuf, und über jedem, der Wissen besitzt, steht einer, der noch mehr weiß. Und wir haben gesagt, dass eine der beiden Interpretationen bedeutet, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Wissensreicheste von allen ist, subhanahu wa ta'ala. Das heißt, nicht, dass jemand überheblich wird, oder nicht, dass jemand beeindruckt wird, mehr als es sein muss, wenn er über das Wissen der Propheten erfährt. So ist dieses Wissen, was diese Propheten, Gesandten Allahs bekommen haben, nur ein Tropfen auf einem heißen Stein von dem, was Allah subhanahu wa ta'ala an Wissen besitzt. Nachdem sie gesehen haben, dass offensichtlich nachdem offensichtlich der Halbbruder von Yusuf, der Benjamin genannt wird, wie gesagt haben, nachdem sie gesehen haben, dass der Halbbruder von Yusuf offensichtlich gestohlen hat, sagten sie, Darum geht es jetzt genau in der 77. Aya. Wenn er stiehlt, so hat ein Bruder von ihm schon zuvor gestohlen. Und diese Anspielung ist offensichtlich eine Anspielung auf Yusuf selbst. Aber ihr wisst, dass die Geschwister nicht wussten, dass Yusuf derjenige ist, der vor ihnen war. Sie wussten nicht, dass Yusuf diesen Propheten, diesen ihren Bruder, den sie damals in den Brunnen geworfen haben, damit er entweder stirbt oder damit jemand vorbeikommt und ihn mitnimmt. Sie wussten nicht, dass er zwischenzeitig, wie heißt es, im Haus des Hohen Herrn aus Ägypten aufgezogen worden ist und dass er mittlerweile Schatzmeister und ein Vertrauter des Königs von Ägypten geworden ist. Sie sahen ihn, aber sie wussten nicht, wer er ist. Und deswegen haben sie gesagt, naja, wenn Benjamin gestohlen hat, wir haben auch einen anderen Bruder, der auch schon ebenfalls gestohlen hat. Und hier gibt es verschiedene Auslegungen der Gelehrten, was sie damit sagen wollen und worauf sie anspielen. Die erste Auslegung ist eine Auslegung von Qatada, rahimahullah, und Sa'id ibn Jubayr. Diese beiden Imame der Tabi'in, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, sagten, dass in der Kindheit von Yusuf hat sich ein Ereignis abgespielt. Und das Ereignis war folgendes, und zwar der Vater der Mutter von Yusuf, das heißt seine Großmutter, sein Großvater mütterlicherseits, er hatte einen Götzen gehabt, eine Statue gehabt, eine Figur gehabt, die neben Allah subhanahu wa ta'ala angebetet worden war. Und er hat diesen Götzen gestohlen und zerstört. Und das ist es, worauf sie angespielt haben. Insofern ist es ein Diebstahl, aber kein Diebstahl im verpönten Sinne. Es ist kein Diebstahl, für den man zur Rechenschaft gezogen wird. Denn er hat, auch gemäß unserer Scharia, wenn man etwas zerstört, das islamisch gesehen gar keinen Wert hat, wie zum Beispiel ein Schwein oder ähnliches, dann ist das eine Zerstörung eines Gegenstandes, der wertlos ist. Und deswegen bürgt man nicht für etwas, was keinen Wert hat. Okay? Und das ist eben der Fall natürlich besonders bei Götzen, bei Statuen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, die zweite Auslegung war, dass Ja'qub a.s., und das ist der Vater von Yusuf a.s., er hatte Tante. Er hatte eine Tante gehabt, eine Amma gehabt, also Amma ist die Tante väterlicherseits, er hat eine Tante gehabt und sie hat einen Gürtel geerbt bekommen von ihrem von Isaac. Ishaq ist der Großvater dann. Okay? Also wenn wir Yusuf, sein Vater ist ja bekannterweise Jakob und sein Vater wiederum ist Ishaq. Okay? Und Ishaq hat eine Schwester. Und diese Schwester hat einen Gürtel geerbt bekommen von ihrem Bruder, dem Propheten Ishaq. Diese Tante, sie mochte Yusuf a.s. sehr gern. Und als eines Tages der Vater von Yusuf, und zwar Jakob, seinen Sohn wieder zurückverlangen wollte von seiner Tante, hat sie sich etwas ausgedacht, um ihn bei sich zu behalten. Und so hat sie den Gürtel um Yusuf gebunden, sodass es so aussah, als hätte er ihn gestohlen. Und auch wie wir gesagt haben, gemäß der Scharia, war es so, wenn jemand gestohlen hat, dann wurde er als Sklave an denjenigen übergeben, der gestohlen worden ist. Das ist die zweite Auslegung, die es zu diesem Vers gibt. Das heißt, auch hier wurde ihm Diebstahl vorgeworfen, den er gar nicht begangen hat. Im Gegensatz zum ersten Auslegung, wo man vielleicht sagen könnte, er hätte etwas genommen, aber eben nicht unrechtmäßig. Und die dritte Auslegung ist, dass es nichts anderes als eine Lüge war, die sie hier geäußert haben. Es war einfach nur eine Art, den Vorwurf, der ihnen gemacht worden ist, zurückzuwerfen, zu erwidern. Man erwidert manchmal einen Vorwurf mit einem ebenbürtigen Vorwurf und lügt dabei und sagt leider dabei nicht die Wahrheit. Das heißt, sie sagen, genauso wie man uns vorgeworfen hat zu stehlen, naja, dann hat er eben auch gestohlen, aber das ist eine reine Lüge gewesen, nur damit sie eben diesen Vorwurf mit etwas entgegnen, um sich selbst zu entlasten. Denn ihr wisst ja, wenn jemand nicht der Einzige ist, der betroffen ist, dann ist die Sache meistens, also auf Deutsch sagt man, geteiltes Leid ist halbes Leid. Wie dem auch sei, die von der Authentizität her und von der Textbedeutung her ist wohl die erste Auslegung am stärksten, da die dritte unwahrscheinlich ist. Also das widerspricht dem Text, dem offensichtlichen Text. Und die erste ist zurückzuführen auf zwei bekannte große Imame der Tafsir-Gelehrten. Wallahu ta'ala a'lam. Sie sagten, wenn er stiehlt, so hat ein Bruder von ihm schon zuvor gestohlen. Aber Yusuf hielt es in seinem Innersten zurück und legte es nicht offen. Er sagte, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Die Aussage, aber Yusuf hielt es in seinem Innersten geheim. Das heißt also, Yusuf hielt das Wort in seinem Innersten geheim. Das Wort, das heißt also das, was er sagen wollte auf diese Attacke, auf diesen Vorwurf. Man hat ihm vorgeworfen, dass er ebenfalls gestohlen hat. Nur das Problem ist jetzt, er kann sich ja nicht äußern. Weil wenn er sich äußert, dann wissen sie, wer er ist. Insofern hat er das runtergeschluckt, wie man auf Deutsch sagt. Und das heißt dann in der Aya weiter, er legte es nicht offen, das heißt das, was er im Innersten verborgen hat, das, was er sich gedacht hat, er hätte sich sehr einfach wehren können gegen diesen Vorwurf, hat er aber nicht gemacht. Er sagte, so heißt es im Koran, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage. Dieser Satz, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Manche Gelehrte sagen, dass das genau das ist, was er äußern wollte, aber nicht geäußert hat. Das ist also das, was er äußern wollte, aber nicht geäußert hat. Also man hat ihm gesagt, naja, du hast ja auch gestohlen, indirekt. Und dann hat er sich gedacht, das mag zwar sein, aber die Situation, in der ihr euch jetzt gerade befindet, ist noch schlechter als die Situation, in der ich mich damals befunden habe, als man mir vorgeworfen hatte, dass ich gestohlen habe. Und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Die zweite Auslegung scheint, wallahu ta'ala a'lam, die offensichtlichere Meinung zu sein. Und zwar, dass er diese Aussage sehr wohl getroffen hat. Und dass sie diese Aussage gehört haben. Das heißt, sie ihnen also gesagt hat, nicht also in sich selbst, er sagte sich, nach der ersten Auslegung, er sagte in Klammern sich, könnte man hinzufügen, sondern er sagte zu ihnen, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage. Das heißt also, dass er diese Worte an sie gerichtet hat. Und dagegen spricht eigentlich gar nichts, weil wenn er etwas äußern wollte, wenn er sich verteidigen wollte gegen diesen Vorwurf, dass er etwas gestohlen hat, dann hätte er irgendwas gesagt oder hätte sich irgendwas gedacht, was darauf hinweist, dass er eben nicht gestohlen hat. Also versteht ihr? Wenn jemand dir einen Vorwurf macht, dass du gestohlen hast. Jetzt willst du dich wehren, dass du nicht gestohlen hast und dass du im Recht bist und dass der andere dir zu Unrecht etwas vorgeworfen hat. Dann müsste doch diese Aussage irgendetwas von dieser Art beinhalten. Beinhaltet sie aber nicht. Das heißt nur, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage. Das ist eher, als würde er ihnen sagen, es mag zwar sein, dass ein Bruder von ihm, wer auch immer das sein mag, auch schon einmal gestohlen hat, aber das ist jetzt Nebensache. Tatsache ist, dass ihr euch gerade vor Gericht befindet in Ägypten und ihr werdet des Diebstahls bezichtigt. Also wehrt euch. Was interessiert uns der Bruder, der damals immer was gestohlen hat, der aber nicht dementsprechend bestraft worden ist. Deswegen, ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage, denn Yusuf a.s. jetzt ist Schatzmeister Ägyptens und ein angesehener Mensch und ein Prophet Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr aber hingegen seid die Angeklagten. Ihr hingegen seid die Angeklagten und ihr seid diejenigen, die ihr Versprechen gegenüber ihren eigenen Vater zum zweiten Mal gebrochen haben. Deswegen, wer von uns befindet sich euch, wer befindet sich in einer schlechteren Lage? Der Bruder, dem ihr vorgeworfen habt, dass er gestohlen hat, oder ihr? Das verstehen ihr. Und Allah weiß, was ihr wohl beschreibt. Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass das, was ihr sagt gerade über diesen einen Bruder von euch, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das nicht der Wahrheit entspricht. Das ist Nebensache. Interessiert uns jetzt nicht. Erstmal sollt ihr euch selbst verteidigen. Wallahu ta'ala a'lam. Sie sagten, natürlich nachdem sie versucht haben, nachdem sie versucht haben, sich zu wehren, aber das Gericht, liebe Geschwister, entscheidet gemäß den offensichtlichen Beweisen. Und welche Absichten wohinter stecken, das kann, nur eine zweitrangige Rolle spielen. Jetzt die Tatsache ist, dass Yusuf den Trinkkelch gefunden hat in dem Gepäck von seinem eigenen Bruder, aber sie wussten ja nicht, dass es sein eigener Bruder ist. Jetzt haben sie ein Problem, sie stecken in der Bredouille, denn sie haben das Versprechen zum zweiten Mal gebrochen, wenn sie ihren Bruder jetzt nicht nach Hause nehmen. Denn zum ersten Mal haben sie ihrem Vater Jakob versprochen, dass sie Yusuf a.s. zurückbringen werden. Und danach haben sie behauptet, der Wolf hätte ihn gefressen. Und das hat ihrem Vater großen Kummer bereitet. Und als sie dann hinausgezogen sind, um jetzt noch einmal Proviant und Nahrung einzukaufen, dann haben sie ihren Halbbruder bei der zweiten Reise, wie wir wissen, mitgenommen und sie haben ihrem Vater versprochen, also bei der ersten Reise durften sie ihn ja nicht mitnehmen. Und dann hat Yusuf a.s. geweigert, ihnen volles Maß zu geben für den Bruder, der nicht dabei war. Er hat gesagt, ihr seid 9 Personen oder 10 Personen, ja, 10 Personen, also bekommt ihr auch das Maß für 10 Personen. Und wenn ihr ein 11. wollt, bekommt ihr gerne, aber dann müsst ihr die 11. Person bringen. Deswegen sind sie nach Hause und haben ihren Vater überzeugt und ihm bei Allah subhanahu wa ta'ala geschworen, dass sie ihren Bruder auch heil wieder zurückbringen werden, es sei denn, sie werden von einem Feind umzingelt, dann können sie natürlich nichts dagegen anstellen. Und dieses Versprechen haben sie jetzt gebrochen, denn sie sind nicht von einem Feind umzingelt worden, sondern ihr Bruder hat einfach offensichtlich gestohlen. Wir wissen natürlich, dass das nicht der Fall ist. Aber ihr Bruder hat offensichtlich gestohlen und sie sagten und versuchten ihn umzustimmen, ihren Bruder Yusuf a.s. Sie sagten, o hoher Herr, und offensichtlich das Wort Aziz, hoher Herr, wurde verwendet für jede Person, die ein bestimmtes Amt in einem bestimmten Amt tätig war, wie Yusuf a.s. oder vorher der Schatzmeister Ägyptens vorher. Sie sagten, o hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis, so nimm einen von uns an seiner Stelle, wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Hier versuchen sie also ihren Vater Yusuf umzustimmen, dass er statt ihrem Bruder, Benjamin, einen anderen von den anderen 10 bei sich behält. Warum? Weil sie wissen, dass ihr Vater damit mehr als nur Probleme haben wird, denn es ist der zweite von zwei Söhnen, die er mehr liebte als alle anderen 10, und ausgerechnet jetzt der zweite von zweien wird auch wieder zurückbleiben. Und sie haben das gemerkt, deswegen wollten sie selbst sich dafür hergeben, indem er Yusuf a.s. einen von ihnen wählt, statt Benjamin, damit er wieder zurückkehren kann. Denn was sollen sie ihrem Vater denn sagen? So nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Diese Art Fürsprache einzulegen, oder diese Art Mittel, sie versuchen hier Yusuf a.s. zu loben und ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er zu den Muhsinin gehört. Die Muhsinin sind diejenigen Menschen, die viel Gutes tun. Und als würden sie ihm sagen wollen, O Josef, du bist doch einer von denen, die viel Gutes tun möchten. Deswegen tue uns in diesem Fall auch etwas Gutes. Nur das Problem an dieser Stelle ist, liebe Geschwister, also sie sagen, also nimm einen von uns an seiner Stelle als Sklave zu dir. Das Problem ist nur an dieser Stelle, ist, dass es höchst ungerecht wäre, wenn Yusuf a.s. jemanden anderes nimmt als denjenigen, der das Verbrechen begangen hat. Als derjenigen, der den Diebstahl begangen hat. Und deswegen sagte Yusuf in der 79. Ayah, Allah beschütze uns davor, ma'ad Allah, das heißt, wir a'udhu billah, ich suche Zuflucht bei Allah, vor was? Davor, dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Und das ist das ein gerechtes Urteil und gehört zur List, die Allah subhanahu wa ta'ala für Yusuf geschmiedet hat. Denn Yusuf a.s. weiß ja, dass er nicht gestohlen hat. Und subhanallah, er sagt auch nicht, dass er gestohlen hat. Wer hat, liebe Geschwister, im letzten Unterricht haben wir das ausführlicher behandelt, wer hat der Karawane den Diebstahl vorgeworfen? Die Antwort lautet, jemand aus dem Palast des Königs. Heißt im Koran, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ, jemand hat ausgerufen. Ja? Und das heißt also nicht, Yusuf hat das gemacht. Denn wenn Yusuf das gewesen wäre, hätten wir ein Problem, weil er hätte ihnen Diebstahl vorgeworfen, obwohl er genau weiß, dass sie nicht gestohlen haben. Er hat es ja inszeniert. Aber es war jemand anderes, der eben nicht davon Bescheid weiß. Deswegen lastet auf Yusuf keine Sünde in diesem Fall. Und hier auch sagt er, Allah beschütze uns davor, dass wir jemanden nehmen, statt demjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Warum sollen wir jemanden anderes nehmen, als denjenigen, bei dem wir sie gefunden haben? Wir würden sonst fürwahr zu den Ungerechten gehören, wenn er jemanden nimmt, bei dem es nicht gefunden worden ist. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch. Der Älteste von ihnen sagte, wisst ihr denn nicht, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat und dass ihr zuvor eure Pflicht gegenüber Yusuf vernachlässigt habt? Ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt, oder Allah ein Urteil für mich fällt. Er ist der Beste derer, die Urteile fällt. Das Versprechen, das sie ihrem Vater Ya'qub a.s. gegeben haben, das können wir in der 66. Ayah nachlesen, als Ya'qub sagte a.s., ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr mir ein verbindliches Versprechen vor Allah gebt, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt, es sei denn, ihr werdet umringt. Als sie ihm ihr verbindliches Versprechen gegeben hatten, sagte er, Allah ist Zeuge, Sachverwalter über das, was wir hier sagen. Sie gaben also die Hoffnung in Bezug auf Yusuf auf, dass sie ihn umstimmen konnten. Und so haben sie sich zurückgezogen und untereinander besprochen, was können wir in diesem Fall jetzt machen, denn sie befinden sich jetzt in einer höchst unangenehmen Lage. Denn sie werden ihrem Vater begegnen müssen. Und was werden sie ihm sagen? Werden sie ihm sagen, dass dein Sohn, den du erzogen hast, gestohlen hat? Wie glaubwürdig wird das klingen, nachdem sie zuvor behauptet haben, dass ihr Bruder Yusuf von einem Wolf gefressen worden war? Wo Jakob auch noch den Traum kennt, den Yusuf am Anfang der Sura gehabt hat, wie wir wissen. Und dieser Traum muss sich bewahrheiten. Insofern weiß Ya'qub a.s., dass sie beim ersten Mal gelogen haben und dass diese zweite Aussage mit Sicherheit nicht der Wahrheit entspricht. Denn warum sollte der Sohn eines Propheten, der von ihm aufgezogen worden ist, stehlen? Das ist eine große Verleumdung. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch. Der Älteste von ihnen sagte, der Älteste, natürlich sprachlich gesehen, bedeutet das, gibt es verschiedene Auslegungen über den Ältesten, aber normalerweise in der arabischen Sprache versteht man, wenn man es heißt, der Älteste, Kabiruhum, auf Arabisch heißt es der Größte von ihnen sozusagen. Der Große bzw. der Größte von ihnen. Und es wurde hier auch gleich übersetzt mit der Älteste korrekt. Weil der Größte natürlich könnte es auch bedeuten, der Größte an Körpergröße, oder das ist der Größte von ihnen, das heißt der Weiseste von ihnen. Aber das sind Auslegungen, die sein können. Aber die offensichtliche Bedeutung von
Kabiruhum bedeutet der Älteste von ihnen. Und manche sagen, das ist die gleiche Person, die am Anfang die anderen Geschwister davon abgehalten hat, dass sie ihn töten. Und ihr wisst, sie haben sich beraten. Was sollen wir mit Yusuf machen? Weil sie waren neidisch ihm gegenüber und seinem Bruder. Und dann haben sie vorgeschlagen, dass sie Yusuf töten. Und andere haben gesagt, nee, werft ihn einfach in die Tiefe eines Brunnens. Und manche sagen, das war die gleiche Person. Aber dafür gibt es keinen klaren Beweis, außer dass es naheliegend ist, dass auch hier wieder jemand spricht, der ein bisschen weiser ist als die anderen. Der Älteste von ihnen sagte, wisst ihr denn nicht, erinnert sie daran, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat und dass ihr zuvor eure Pflicht gegenüber Yusuf vernachlässigt habt, das heißt, als ihr ihn in den Brunnen geschmissen habt. Ich werde das Land, das heißt Ägypten, nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt. Das heißt, bis mein Vater es mir erlaubt, zurückzukehren oder Allah ein Urteil für mich fällt. Das heißt, oder Allah etwas anderes bestimmt, um dieses Problem oder die Situation zu beenden. Er ist der Beste derer, die Urteile fällen, subhanahu wa ta'ala. Er sagte weiterhin zu seinen Geschwistern, kehrt zu eurem Vater zurück und sagt, O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen und wir bezeugen nur das, was wir wissen und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Das heißt, stellt euch mal vor, es hat ihn die Scham, seine Scham, hat ihn dazu gebracht, dass er es nicht kann, dass er nicht seinem eigenen Vater mehr in die Augen schauen kann, nach dem, was sie ihm an Ungerechtigkeit getan haben. Und deswegen, liebe Geschwister, derjenige Mensch, der immer ehrlich ist und derjenige Mensch, der immer aufrichtig ist, er ist derjenige, der allen Menschen ins Gesicht schauen kann. Derjenige Mensch aber, der viel lügt und der seine Versprechen nicht einhält und derjenige, der Schulden macht und sie nicht begleicht, das ist diejenige Person, die leider sehr viel lügt und die Person, die sehr viel ihr Versprechen nicht halten wird, weil sie zum Beispiel Schulden hat und deswegen kann sie den anderen Menschen nicht mehr ins Gesicht schauen. Und das ist eigentlich eine traurige Angelegenheit, was wir hier sehr deutlich erkennen können. Und sie sagten, kehrt zu eurem Vater zurück und gibt eben zu, dass er gestohlen hat, oh unser Vater, dein Sohn hat gestohlen. Aber, sie sagen, wir bezeugen nur das, was wir wissen und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Das heißt, er will damit sagen, sagt eurem Vater, wir wissen nicht mit Gewissheit, dass er tatsächlich gestohlen hat, sondern wir können nur das bezeugen, was wir wissen. Und was wir wissen ist was? Was wir wissen ist, dass das Trinkgefäß aus seiner Tasche rausgezogen worden wurde. Aber wir können nicht wissen, dass er derjenige ist, der tatsächlich gestohlen hat. Dass er derjenige ist, der tatsächlich dieses Trinkgefäß in die Tasche gesteckt hat. Und hier erkennt man daran, dass nicht immer die offensichtliche Sache, die offensichtliche Situation immer diejenige ist, die auch der Wahrheit entspricht. Dass auch nicht tatsächlich an jedes Bild immer das ist, was es hergibt. Und deswegen sagten sie, wir wissen nicht, wir bezeugen nur das, was wir wissen und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Wir sind nicht Hüter über das Verborgene, bedeutet zum Entweder, wir können nur bezeugen, gesehen zu haben, was wir gesehen haben. Und zwar, wie der Kelch aus seiner Tasche gezogen worden ist. Aber wir können nicht bezeugen, das Verborgene. Das heißt, die Wirklichkeit, die dahinter steckt, seine Absicht, wie ist der Kelch da hineingezogen, das wissen wir nicht. Oder es kann auch bedeuten, die Aussage, وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ und wir sind nicht Hüter über das Verborgene. Das heißt, hätten wir das Verborgene gewusst, hätten wir gewusst, dass unser Bruder stehlen wird, oh unser Vater, dann hätten wir ihn mit Sicherheit nicht mitgenommen, wir hätten dich auch nicht versucht zu überzeugen, ihn mitzunehmen. Das sind, wie gesagt, die zwei Arten, wie man diese Ayah verstehen kann. Wir haben gelernt, dass immer wenn eine Ayah auf mehr als eine Art ausgelegt werden kann und diese verschiedenen Auslegungen sich nicht gegenseitig widersprechen, sondern eher sich gegenseitig ergänzen, dann glauben wir fest an beide Auslegungen, denn der Koran al-Karim ist nicht das Wort eines Menschen, sondern der Koran al-Karim ist das Wort des Herrn der Menschen, subhanahu wa ta'ala. Als Beweis nennen sie ihren Vater. Frag die Stadt, in der wir waren, und die Karawane, mit der wir angekommen sind. Wir sagen gewiss die Wahrheit. Frag die Stadt, das heißt die Stadt Ägyptens. Natürlich, Ägypten damals war nicht wie Ägypten heute. Ja? Deswegen fragt die Stadt, oder gemeint ist natürlich hier, liebe Geschwister, fragt die Leute der Stadt. Es gibt eine andere Auslegung, die besagt, fragt die Stadt. Das heißt, fragt die Stadt tatsächlich. Aber offensichtlich ist hier gemeint, fragt die Leute der Stadt. Weil die Propheten natürlich, für sie geschehen Wunder, die nicht für andere Menschen geschehen. Wie unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, für ihn sind Wunder passiert. Zum Beispiel war er einmal auf einer Kanzel und diese Kanzel bestand aus dem Holz eines Baumes und diese hat geweint, als er sie verlassen hat. Und auch hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns mitgeteilt, dass ihn sogar die Steine begrüßt haben, sallallahu alaihi wasallam. Und das sind Dinge, Wunder, die, das heißt von eigentlich toten Gegenständen, dass sie gesprochen haben, das sind Dinge, die passieren, aber das sind Wunder. Und deswegen sagen manche Gelehrte tatsächlich, dass Jakob die Stadt selbst fragen sollte, in der diese Ereignisse stattgefunden haben, ob sie tatsächlich die Wahrheit sprechen oder ob sie nicht die Wahrheit sprechen. Denn auch am Tag der Auferstehung, die Erde wird bezeugen, die Taten, die auf dieser Erde passiert worden sind. Deswegen, auch wenn du nicht selbst aussagen möchtest, wenn du nicht selbst zugeben möchtest, dann wird eben das, was um dich herum war, bezeugen. Sogar deine eigenen Hände, deine eigenen Füße werden sprechen, wenn du eben nicht sprechen möchtest. Aber sprachlich gesehen sagt man auch, frag die Stadt im Sinne von frag die Leute der Stadt. Frag die Leute der Stadt, in der wir waren und die Karawane, mit der wir angekommen sind. Das heißt, die Leute, die mit uns gereist sind, wir sagen gewiss die Wahrheit. Frag sie, sie werden das Gleiche bezeugen wie wir. Er sagte, Jakob, ihr Vater, a.s.w., sagte, natürlich mittlerweile, jetzt ist hier ist ein, in der zwischen der 82. Eier und der 83. Eier, ist ein